Hi, ihr hört Unter Mördern, Leben im Gefängnis. Das ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert, für RBB und Tagesspiegel. Das ist Folge 3 von 8, Krise im Knast. Los geht's.
Und dann ja, probiert man irgendwie damit klarzukommen, sage ich mal. Dann versinkt man wieder in so einen Sumpf, konsumiert Drogen, sage ich mal, immer mehr und immer mehr. Ne, weil man sich halt auch irgendwann fragt, für was man das alles macht.
Es ist Ende des Jahres 2023 und der Häftling Leon Bikowski ist am Boden. Leon Bikowski heißt eigentlich anders. Für diesen Podcast haben wir seinen Namen geändert, um ihn und sein familiäres Umfeld zu schützen. Katja, du hast auch ihn über anderthalb Jahre immer wieder begleitet. Wie hast du ihn so erlebt?
Ich habe ihn viele Male getroffen und ihn in dieser Zeit ganz unterschiedlich erlebt. Also mal laut und fröhlich und dann aber nachdenklich und eher still. Und jetzt geht es ihm gerade richtig schlecht. Er ist 30 Jahre alt, ein schlanker, etwa 1,80 Meter großer Mann. Er trägt Jogginghose, T-Shirt, Turnschuhe. Er hat ein jungenhaftes Gesicht, blasse Haut, blaue Augen und die blonden Haare, die trägt er ganz kurz geschoren.
Es ist sein 8. Jahr im Knast und er steckt in einer Krise.
Na, was heißt, gekifft habe ich schon immer. Sag mal so, hier im Knast gibt es ja noch andere Substanzen, ne? Dazu gehört Spice, Subotex, so, ne? Also jetzt, ja, wie gesagt, die dann halt doch auch ein bisschen auf die Psyche gehen, die Substanzen, ne? Und dann war man halt irgendwo an so einem Punkt, wo man halt da einfach morgens nicht mehr aufwachen will, ne? So, einfach, dass der ganze Scheiß irgendwie endlich mal vorbei ist.
Ich treffe Leon Bikowski im Erdgeschoss von Haus 5. Wir sitzen im Zimmer der Gefängnispsychologin, ein schmaler Raum, Gitter vor den Fenstern, ein leergefegter Schreibtisch, PC, Telefon, das ist es auch schon. Er ist im 8. Haftjahr, das verflixte 8. Jahr. Unter den LLern eine der schwierigsten Phasen.
Man kommt nicht vorwärts, also was soll man denn noch machen? Jetzt hat man sich, sage ich mal, irgendwo 8 Jahre den Arsch schon aufgerissen und soll noch mal 8 Jahre sich das vor Augen halten und man steht irgendwie einfach auf diese Stelle, sage ich mal. Also wozu macht man den ganzen Scheiß? Sei es irgendwelche Gruppen oder wie auch immer, seine Gespräche. Ja, wenn man, ja wie gesagt, trotzdem noch an selber Stelle ist. Ne? Man macht es zum Teil für sich, zum Teil zu seiner Familie, aber wie gesagt, dann sieht halt auch die Familie, also irgendwie kommt man nicht vorwärts und alles. Ja, da ist man dann halt auch irgendwann mal haftmüde, haftsatt.
Leon Bikowski hat über 7 lange Jahre versucht, das Beste aus seiner Zeit im Knast zu machen. Doch er kann nichts tun. Er muss seine Strafe absitzen. Das ist die Strafe. In dieser Episode geht es um Ohnmacht. Es geht um Einsamkeit und Depression. Wir geben euch Einblicke in das Drogensystem im Knast. Ein System, das es eigentlich ja gar nicht geben darf. Und es geht natürlich um Leon Bikowski. Wird er das verflixte 8. Knastjahr überstehen? Kann er neue Hoffnung schöpfen?
Also ich hätte nicht erwartet, dass es echt so eine entspannte Atmosphäre wird. Ne? Also alle sind glücklich, alle sind happy. Da sitzen Gruppen zusammen, die sonst nie zusammensitzen würden. Die Beamten, Sozialarbeiter mischen sich mit runter. Also ist doch ein voller Erfolg.
Wir springen zurück. Es ist September 2023 und es ist Sommerfest im Haus 5 der JVA Tegel. Im Freizeithof stehen Bänke, Bierbänke und Tische, ein Grill ist aufgebaut. Rauchschwaden ziehen in den Himmel, es riecht nach Wurst, nach Nackensteak, nach einem richtig gemütlichen Grillabend. Das Sommerfest, das ist ein Experiment in Haus 5. Also 170 Schwerverbrecher sind eingeladen, daran teilzunehmen, aber 60, 70 haben nur zugesagt und jetzt sind alle gespannt. Wird es klappen an diesem Abend? Wird es friedlich bleiben? Wird es keinen Streit geben, keinen Stress? Und bislang läuft alles friedlich. Die Gefangenen sitzen auf den Bierbänken, essen Wurst, Nackensteak, trinken Limonade und stehen für ihren selbstgebackenen Kuchen an. Und ich darf dabei sein. Ich darf zwischen all den Männern sitzen und mit denen reden, die auch mit mir reden wollen. Und wenn ich mich so umgucke, ist es wirklich faszinierend. Also sonst schaue ich im Haus 5 immer in ernste und so harte Gesichter. Und jetzt kann ich wirklich dabei zusehen, wie sich diese Züge entspannen.
Also ich muss echt sagen, stolz auch auf die Jungs. dass sie das so herzlich annehmen alles und auch die Beamten. Da kann man mal sehen, Knast kann nicht nur scheiße sein, ne? Hier kann man auch, wenn man im Team arbeitet, sag ich mal, eine Menge erreichen. Also wie gesagt, ich kann echt mich nur bedanken bei alle. Ja, wie gesagt, und hoffen, dass es nächstes Jahr noch besser wird und sich noch mehr anmelden, mitmachen. Ich find's schade, echt schade, dass die anderen Inhaftierten die Chance nicht genutzt haben und jetzt da oben bei sich auf Zelle versauern, anstatt hier unten gemütlich mit uns in eine Runde zu sitzen. Ja, man kann die Frage eigentlich selber nur zurückgeben, wie sie es als Außenstehende finden, sage ich mal, dass hinter Gitter sowas hier mal stattfindet. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Und da können wir echt von Glück reden, dass wir hier so eine Leitung haben, die uns das ermöglicht hat, ne? Ja, auch durch die Inhaftierten, klar, keine Frage. Aber wie gesagt, wie finden Sie das als Außenstehende, sage ich mal? Sie haben ja auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf.
Total entspannt, total freundlich.
Ja, ja, da sieht man mal halt, ne, dass in jedem Knacki trotzdem noch irgendwo ein Mensch steckt, ne? Und man nicht jeden Einzelnen nur aufgrund seiner Straftat reduzieren soll. Klar, wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier, aber wir sind immer noch Menschen. Menschen, die ihre Bedürfnisse haben, die, sag ich mal, die Gesellschaft suchen, dieses Miteinander, ne?
Also wenn ich die Musik höre alleine, kriege ich tatsächlich auch schon ein bisschen gute Laune. Und augenscheinlich ist ja auch Leon Bikowski hat ganz gute Laune. Also wir erleben hier einen gelösteren Leon Bikowski, als wir ihn zu Beginn der Folge kennengelernt haben. Katja, du hast ja Leon Bikowski für diesen Podcast immer wieder in Haus 5 besucht. Wie ist denn dein Eindruck von ihm, als du ihn kennenlernst? Was ist der so für ein Typ?
Tatsächlich wäre ich aus dem Jungen erstmal gar nicht schlau. Also der kommt einem auf dem Flur entgegen, so beidarmig, breitbeinig und setzt sich eben wie sehr selbstbewusst dann irgendwie hin, überschlagene Beine und doziert übers Knastleben.
Diese dummen Fragen jeden Tag zum Beispiel, wie geht's dir? So, Mann, die Frage kannst du dir jeden Tag selber beantworten. Wie soll es mir denn hier drinnen gehen? So, ne? Also als ob jetzt jemand hier drinnen seinen Traum lebt und alles sowas.
Cooler Typ.
Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite auch so ein Angeber, der manchmal mit so einer unbarmherzigen Härte und auch Kälte spricht. Also zum Beispiel über seinen Vater oder auch über seine Mithäftlinge. Also er sagt dann solche Sachen wie, ihm sei es eigentlich egal, ob zwei Zellen weiter sich einer umbringe oder einer der Bediensteten verrecke. Also um ihn schere sich ja auch kein Mensch. Ja. Oder dann sagt er zwar immer tausendmal dazwischen, verstehen Sie mich nicht falsch und schimpft dann aber trotzdem irgendwie über den Knast und das bocklose Personal.
Aber da schimmert ja schon so ein bisschen was Düsteres durch und deswegen schauen wir uns mal Leon Bikowskis Vergangenheit an. Leon Bikowski hat drei Geschwister und vier Halbgeschwister und wird im Januar 1994 in Berlin geboren. Der Vater säuft und noch im Jahr seiner Geburt trennen sich die Eltern. Seine Mutter lebt dann als Alleinerziehende mit den Kindern in Marzahn. Und erst mit 8 Jahren hat Bikowski Kontakt zu seinem Vater. Und er ist sogar eine Zeit lang ganz gut, aber verschlechtert sich über die Jahre immer weiter, weil er sich nicht unterstützt fühlt und anerkannt fühlt von seinem Vater. Später macht Bikowski dann einen Hauptschulabschluss, arbeitet in unterschiedlichen Jobs, zuletzt bei Burger King, und fällt aber auch damals schon immer wieder negativ auf, mit Prügeleien, Körperverletzungen und Nötigung. Aber er hat auch eine Freundin und im März 2016, da ist er 22 Jahre alt und seine Freundin ist schwanger, ermordet er mit einem Kumpel seinen 61 Jahre alten Vater.
Und er legt aber Wert darauf, trotzdem kein Krimineller zu sein. Also er sagt, wie bei so vielen Mördern und Totschlägern, habe es sich um eine Beziehungstat gehandelt. Also seine ganzen Strafanzeigen, die tut er so als Jugendsünden ab, als Lappalien. Aber auch ganz egal, wie er das sieht, er wollte seinen Vater mit dem Kumpel ausrauben. Er hat ihn getötet dabei. Und das ist laut Landgericht Mord.
Ja.
Den Mord, den beschreibt er als eine Verkettung verhängnisvoller Umstände, als einen Fehler, einen Ausrutscher oder er sagt dazu auch Schicksalsschlag.
Also er scheint es schon irgendwie wegzuschieben, aber wie du schon gesagt hast, es bleibt ein Mord und er wird auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und im Februar 2017 landet er also in der JVA Tegel. Sein Sohn ist damals gerade 1 Jahr alt. Seine Freundin hat ihn verlassen. Und er ist der Jüngste in Haus 5. Ein Jungspund unter alten Säcken, wie er sagt. Und wahrscheinlich gäbe es jetzt eigentlich eine Menge Gründe, um verzweifelt zu sein. Aber Leon Bikowski scheint sein Schicksal anzunehmen. Er ist jetzt im Knast. Und er versucht, das Beste daraus zu machen. Wie sieht das jetzt genau aus, das Beste daraus machen?
er sieht es ganz pragmatisch. Also er sagt, Strafe muss sein und Knast ist kein Hotelbetrieb. Und viel schlimmer seien sowieso die Mitgefangenen. Und er versucht, die Zeit im Haus 5 zu nutzen. Also er setzt sich Ziele und will vorankommen. Er macht dann eine Lehre in der Tischlerei. Er geht zu den Gesprächsgruppen und er spielt beim Knasttheater mit.
Mancher Mann nicht weiß, wer mancher Mann ist. Drum mancher Mann manchen Mann manchmal vergisst. So, es geht halt um so eine Sprachbarriere. So, oder Specht, Spatz, Storch und Sperber sprangen Sporn, Streich, Schrillen, Schreis, den steilen Steg hinunter. Also ich habe damit kein Problem, mich zum Appel zu machen. Ich war schon immer so kleiner, humorvoller, so, ne? Ich habe damit eher weniger ein Problem. So. Und wie gesagt, in dem Moment ist es ja Theater.
Leon Bykowski kämpft wirklich darum, gemocht zu werden. Also der engagiert sich, organisiert in Absprache mit der Hausleitung das Sommerfest und man hört ja auch, wie stolz er ist auf das, was sich da so abspielt.
Sowas kennt man normalerweise nur, sag ich mal, vom Familienfesten oder sonst irgendwas. Ne? Jeder ist hier echt cool miteinander, freut sich, hat Spaß dran. Man unterhält sich mit den Bediensteten auf einer ganz anderen Art und Weise.
Hier im September 23 beim Sommerfest, da geht es ihm noch richtig gut. Und er hat sogar noch größere Pläne fürs nächste Jahr.
Ja, na klar. Also dieses Jahr war ja eher, sage ich mal, ein Probelauf. Ne? Wie wird es von den Inhaftierten angenommen? Wie wird es von den Beamten angenommen? Und darauf kann man doch jetzt aufbauen, sage ich mal. Jetzt muss man es doch nicht beim Grillfest belassen. Vielleicht kann man ja auch mal ein Fußballturnier organisieren mit zwei Festen, sage ich mal, im Jahr. Und das weiter ausbauen, ne?
Also er hat Pläne ganz offensichtlich, ne?
Ja, er ist super gut gelaunt, optimistisch und total engagiert. Also seine Mitgefangenen haben ihn auch zum stellvertretenden Insassenvertreter gewählt. Und sich für sie dann einzusetzen und die Stimme zu erheben, das macht ihm richtig Spaß. Und er will sich in den kommenden Tagen wieder wählen lassen und ist total zuversichtlich, dass er dann für seine Mitgefangenen noch einiges erreichen und auch ändern kann.
Ich bin gerade dabei, hier ein bisschen was zu verändern. Hab am Donnerstag ein Gespräch mit der obersten Anstaltsleitung hier. Und ja, und mal schauen, was ich dabei erreichen kann, ne? Dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt, weil ich, wie gesagt, bei Theater einen Brandbrief vorgelesen habe in der aktuellen Situation hier. Und ja, wie gesagt, man muss gemeinschaftlich schauen, wie wir hier diese angereizte Atmosphäre, diese Aggression irgendwie ein bisschen aus den Häusern rauskriegt. Das ist hier ein guter Anfang, was zeigt, ey, wir können auch anders, ne? Und darauf muss man jetzt einfach mal aufbauen, ne?
Ich finde, man hört ihm den Insassenvertreter auch irgendwie an. Er hat so ein bisschen fast so einen Politikersprech, wenn er das so erzählt, was er so vorhat und was er so für Pläne hat und so. Und das scheint ja auch super zu laufen für ihn. Also das Sommerfest 2023 war schon mal ein voller Erfolg. Niemand hatte was zu meckern. Und er setzt sich auch für seine Mithäftlinge ein. Und in wenigen Tagen steht nun also Bykowskis Wiederwahl als Insassenvertreter bevor. Und dann kann er auch diese ganzen Pläne, die er hat, endlich angehen. Das Fußballturnier organisieren, die Stimmung in Haus 5 nochmal verbessern unter den Häftlingen und so weiter. Doch es kommt anders.
Das ganze Engagement, alles für nichts. Er wird nicht wiedergewählt.
Wie erklärst du dir das?
Also grundsätzlich sind Knackis, glaube ich, keine Stammwähler. So bei jeder Wahl rotiert es munter immer vor sich hin. Aber Leon hat vielleicht noch ein ganz anderes Problem. Also dieses allen gefallen wollen, eben auch dem Personal und der Anstaltsleitung. Und die gilt ja nun mal unter vielen Gefangenen als der Feind. Und das könnte ihm natürlich auf die Füße gefallen sein.
Aber das ist nicht der einzige Rückschlag, den es in dieser Zeit gibt.
Nee, was dann erschwerend hinzukommt und vielleicht sogar das Schwierigste für ihn ist, sein Großvater stirbt. Und er möchte eigentlich zur Beerdigung gehen und das führt dann aber in der Familie zu richtig Stress.
Ne, generell ein Teil der Familie, sage ich mal. Ne, das ist halt, weil sie es halt, ich kann es verstehen, irgendwo respektlos fanden. Ne, dahin zur Beerdigung kann man kommen, sage ich mal. Und zu der Beerdigung des Vaters, Erzeugers oder wie auch immer, ist man nicht da. So ist halt eine Sache der Ansicht, sage ich mal. Ansichtssache. Ne, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen und verstehen, sage ich mal. Ne, auf der anderen Art auch wiederum nicht. Aber gut, ich bin derjenige, der da hinterher klarkommen muss mit, ne? Und ja, gerade hier in Haft ist das ja dann doch alles nochmal, weil man halt nicht so schalten und weiten kann, wie man gerne will, ne? Das ist so.
Also man muss ganz klar dazu sagen, dass es jetzt nicht einfach nur die Beerdigung seines Vaters war, sondern er hat ja seinen Vater auch umgebracht. Von daher kann ich auf der einen Seite die Familie schon ein Stück weit auch verstehen, dass die das so ein bisschen ambivalent sehen, so will ich es mal ausdrücken. Aber natürlich verstehe ich auch, dass wenn der seinen Großvater sehr geliebt hat, dass der den irgendwie auch mit auf seiner letzten Reise begleiten möchte. Also es ist eine verdammt schwierige Situation.
Und er sitzt da drin und kann nichts machen. Also er kann ja da nicht hingehen, der muss ja besucht werden oder angerufen werden oder sonst was. Er kann ja nicht hingehen und diese Konflikte lösen, sich erklären, für sich werben, sondern er ist da und muss es einfach aushalten. Und dazu kommen dann aber noch ganz andere, also berufliche Veränderungen für ihn. Also kurz vorm Sommerfest, da war er deshalb auch so happy, hatte er gerade seine Lehre in der Tischlerei bestanden. Und das hat dazu geführt, dass sein Arbeitsalltag sich geändert hat. Also er musste aus der Ausbildungsabteilung nach unten gehen in die ganz normale Montage, also der ganz normale Arbeitsalltag. Und die Kollegen da, die waren völlig anders drauf. Die wollen nichts mehr lernen, die gehen da eher bocklos zur Arbeit, sagt er. Mit denen konnte er überhaupt nichts anfangen. Und grundsätzlich fehlt ihm auf einmal so eine Herausforderung, so eine Aufgabe, wo er weiter drauf zuarbeiten kann. Und er muss auch überlegen, der ist jetzt 30. Also der hätte draußen Familie, Job.
Rush-Hour des Lebens, da hat man viel zu tun eigentlich.
Viel zu tun. Ja. Also da ist man, es ist ja wirklich die Blüte seines Lebens. Und er sucht auch nach irgendwas, was diese endlose Zeit verkürzt, was diese leeren Tage füllt.
Boah, was kann man denn hier machen? Nichts. Was will man so, solche, weiß ich nicht, 2 Stunden hier wie so ein Tier im Kreis rumlaufen? So, ne? Also, sage ich mir auch klar, ne? Wir sind nicht im Hotel, keine Frage. So. Aber auch generell so an Freizeitmöglichkeiten. Es gibt so gut wie nichts. Also was bleibt denn da, außer wie Drogen konsumieren, irgendwie in der Zelle sitzen, dumm quatschen oder ja, Geschäfte machen oder so.
Also nach dem gelungenen Sommerfest scheint sich in Leon Bykowskis Leben doch einiges zum Negativen verändert zu haben. Man hört es ja auch, er klingt jetzt ganz anders, nicht mehr eben so euphorisch noch wie auf dem Sommerfest. Und nur kurze Zeit später fällt der Musterhäftling Leon Bykowski in eine tiefe Krise und hinein in den Drogensumpf.
Und dann, wie gesagt, hier drinnen gibt es genauso Lebenskrisen wie draußen. Und dann ja, probiert man irgendwie damit klarzukommen, sage ich mal. Dann versinkt man wieder in so einen Sumpf, konsumiert Drogen, sage ich mal, immer mehr und immer mehr. Ne, weil man sich halt auch irgendwann fragt, für was man das alles macht. Ne? Das ist so, ja. Ne, und das hat dann halt auch sehr viel dazu beigetragen, ne, dass man halt immer weiter in so einen Sumpf kommt, sage ich mal, ne.
Es ist Herbst 2023. Bei einem Drogentest wird Leon Bykowski erwischt. Er hat gekifft. Die Sozialarbeiter werten das als Hinweis für rückfälliges Verhalten. Und das hat Konsequenzen. Alle Ausgänge werden bis auf Weiteres gestrichen. Wie reagiert Bykowski jetzt darauf?
Er ist stinksauer. Also wirklich stinksauer. Und er sagt, das ist überhaupt gar kein Zeichen für irgendwas. Er habe immer gekifft. Bloß, dass sie es eben nicht gemerkt haben. Leon sagt, er war schon immer ein begeisterter Kiffer und fragt sich, warum sagen sie nicht, lasst ihn kiffen, wenn denn doch alles andere läuft? Was soll das?
Also man muss ja nochmal ganz klar dazu sagen, also Drogen sind im Knast nicht erlaubt. Aber es gibt sie eben trotzdem quasi überall. Was für Drogen kursieren denn im Knast, Katja?
Also alle Gefangenen bestätigen dir eigentlich, es gibt nichts, was es im Knast nicht gibt. Solange du genug Geld hast, kannst du auch alles bekommen. Und die Drogen verticken, die verdienen sich echt dumm und dusselig dabei. Also wenn du dir diese Gewinnspannen anguckst, 1 Gramm Haschisch kostet im Knast 50 Euro ungefähr. Wenn du das auf der Straße kaufst, bezahlst du 10 Euro. Ja. Im Knast kriegst du dann dafür aber auch Mengenrabatt. Also du wirst richtig schön angefüttert. Also 5 Gramm gibt es dann für 150 Euro schon und 50 Gramm für 1000 Euro. Und bei den harten Drogen, da wird die Spanne natürlich noch größer. Da hast du dann zum Beispiel 1 Gramm Koks, das aber meist oder fast immer gestreckt ist. Das kostet dann 200 Euro. Das kriegst du auf der Straße für ungefähr 75 Euro.
Wie bezahlen die das denn? Zum einen denke ich mir, die haben doch eigentlich gar keine Kohle, weil selbst wenn die dort arbeiten, die verdienen ja einen Bruchteil dessen, was man draußen verdienen würde. Wie kann man so viel Geld dafür Drogen aufbringen? Und vor allen Dingen, haben die überhaupt Bargeld zur Verfügung? Also wie funktioniert das?
Nach dem Bargeld habe ich auch gefragt und dann hat mich Leon ausgelacht. Amazon Pay, Safe Pay, per Überweisung, läuft alles.
Aber ich denke, die dürfen auch gar keine Handys haben.
Theresa.
Also die werden genauso geschmuggelt.
Natürlich darf niemand Handys haben und niemand tindert da. Und sondern sie machen alle nur Flaschenpost, wie Leon sagt. Nein, auch Handys sind verboten und auch Handys sind überall zu finden.
Also Katja, die tindern jetzt wirklich vom Knast aus? Also das machen die auch?
Naja, es gibt ja viele Junge da und die, bei denen ist es ja noch nicht so verbreitet, wirklich Brieffreundschaften zu pflegen. Und ja, wie finden die ihre Freundinnen außerhalb des Knastes? Durchs Tindern, ne? Klar, ich habe Leon auch mal gefragt, wie funktioniert das? Wie findet man seine Freundin? Und dann lacht er und sagt, ja, per Flaschenpost. Aber klar.
Okay, das ganze illegale Zeug muss ja aber trotzdem irgendwie in den Knast reinkommen. Also die Telefone, die Drogen und so weiter. Wie funktioniert das? Eigentlich darf es ja nicht sein.
Eigentlich darf es nicht sein, aber du musst dir vorstellen, die JVA Tegel, das ist eine Stadt in der Stadt. Also da geht es zu wie im Taubenschlag. Allein der ganze Lieferverkehr für Lebensmittel, die Kantine, Küche, Bäckerei, Holz, Metall, Eisen, also für die ganzen Betriebe, das geht da rein und raus am Tor. Und niemand hat die Zeit oder das Personal, allein jeden LKW gründlich zu filzen. Und dann hast du 10.000 Besucher jedes Jahr in Tegel. Und denen kannst du zwar die Handys wegnehmen und die Taschen wegnehmen und du kannst sie auch abtasten, aber mehr darfst du nicht. Also du darfst die jetzt nicht auffordern, sich auszuziehen, um sie richtig zu untersuchen und darfst auch nicht in Körperöffnungen reingucken. Und das ist eben oft das Mittel der Wahl, Sachen in den Knast zu schmuggeln. Und dazu gibt es Freigänger jeden Tag und offener Vollzug. Und es ist auch bekannt, dass manchmal gerade die ganz Harmlosen, denn wo man weiß, die nehmen keine Drogen, die sind nie aufgefallen, dass die von anderen gezwungen, genötigt werden, das Zeug reinzuschleppen, weil die eben keiner verdächtigt. Und dann sind wir noch gar nicht bei den White-Collar-Schleppern sozusagen, also den Anwälten, Sozialarbeitern, Vollzugsbeamten. Also
die machen mit.
Ich würde sagen, die meisten sind clean, aber es gibt natürlich wie überall schwarze Schafe und die verdienen ja nun auch nicht die Welt, die Vollzugsbeamten. Und das ist natürlich eine coole Art, sich was dazu zu verdienen. Und die Anstalt tut natürlich, was sie kann, um den Dealern die Geschäfte zu versauen, aber es ist immer so ein Rennen wie Hase und Igel. Also, und das weiß die Anstalt auch. Und sie sagen, es ist schier unmöglich, ein Gefängnis wirklich drogenfrei zu halten. Und die Drogen, die haben natürlich noch eine ganz andere, ganz dunkle Seite, weil da geht es dann immer um Schulden, da geht es um ganz viel Geld und das ist immer das Tor zur Gewalt. Also Schulden sind im Knast extrem gefährlich und da geht es ganz schnell zur Sache. Das Ganze ist so aufgebaut, erzählen mir Gefangene, auf dem System der Risikominimierung. Also einer kauft es draußen, einer schleppt es rein, einer verteilt es, einer verkauft es. Und außerdem sei es auch sonst eigentlich wie draußen. Es gibt so die kleinen Dealer, die harmlosen Mäuschen, sage ich mal so fast. Mhm. Und es gibt die großen und die großen dicken Fische. Und die heißt, das können diese Geschäfte nur durchziehen, wenn eben auch bestimmte Beamte eingeweiht sind.
Also das würde natürlich die JVA Tegel überhaupt nicht gerne hören, dass das so ist. Aber natürlich, im Großen und Ganzen will die JVA mit wahrscheinlich wenigen Ausnahmen, dass da alles drogenfrei bleibt. Die tun sich ja selber keinen Gefallen damit, weil du hast es gerade gesagt, das bringt so viel Unruhe auch in den Vollzug rein, wenn also Drogen im Knast kursieren. Und das bedeutet natürlich auch, wenn jemand erwischt wird beim Schmuggeln, dann hat das natürlich eben auch Konsequenzen.
Korrekt, aber kommen wir nochmal zum Haschisch. Also wo sich Leon ja so aufregt, dass er dafür so gemaßregelt wird, nur weil er kifft. Tatsächlich gibt es auch Bedienstete, die sagen, dass Haschisch im Knast auch sein Gutes haben kann. Also einer hat mir auf dem Sommerfest erzählt, dass ihm die Kiffer auf der Station eigentlich die Liebsten sind. Also lieber als die Alkis oder sonst was. Die ziehen sich dann abends ihre Tüte rein, gucken, kichern, Cartoons und Ruhe ist. Und für Leon Bikowski sind Drogen, später auch die harten Drogen, irgendwie auch seinen Umgang mit der Gesamtsituation klarzukommen.
Ich bin in Drogen geflüchtet, weil ich auch, was das betrifft, einen emotionaleren Zugang dadurch zu mir habe. Dieses Weinerliche oder ja, diese Emotionen so besser rauslassen kann, als wie wenn ich so im normalen Zustand bin, nämlich trotzdem, weil man eher sich sagt, so, ah nein, warum, ne, muss doch nicht sein und dies, das. Drogen haben ja nicht nur einen negativen Einfluss, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Jeder nimmt ja, sage ich mal, auch gewisse Substanzen, weil es ihm bei gewissen Sachen hilft, gewisse Sachen auch zu verarbeiten und alles sowas. Ne? Das muss jeder individuell für sich natürlich wissen. Ne? Bei mir ist zum Beispiel so, bei Haschisch, so, ja, erstmal wird der Kopf und der Körper, sage ich mal, da alleine schon viel entspannter. der Geist, sage ich mal, löst sich ein bisschen mehr, als wie wenn man, sage ich mal, so versteift, so verklemmt in der Zelle sitzt, weil du so viel besser loslassen kannst, sage ich mal. Du vergisst dann, sage ich mal, in dem Moment, dass du halt nur diese vier Wände hast, dass du da drin gerade gefangen bist, weil du, wie gesagt, dir schwirren ja dann, sage ich mal, ganz andere Sachen in den Kopf, mit die du dich ja sonst, wenn die Tür offen ist, gar nicht so beschäftigen tust, weil, wie gesagt, du dich ja nicht angreifbar machen möchtest oder irgendwie jemanden zeigen möchtest, mir geht's gerade ein bisschen scheiße.
Also Leon Bykowski, der lebt im Knast eigentlich zwei Leben. Tagsüber, da ist er der Starke, der Angeber, den ich auch kennengelernt habe. Und abends dann, wenn die Zelle zu ist, da nimmt er dann seine Drogen und da kann er seine Gefühle besser zulassen. Also er kann auch mal weinen und er kann sich entspannen.
Denn, das muss man schon sagen, so eine Justizvollzugsanstalt, die ist jetzt nicht unbedingt ein Ort für Gefühle. Also das ist ein Ort eben für harte Jungs und die sich genauso auch zeigen wie harte Jungs.
Mann, der nicht weint, ist kein Mann, ne? Sagen wir es mal so. Aber das jetzt hier nach außen zu tragen, ne? Dass wir hier drinnen doch ein bisschen verletzlicher sind, als wir zugeben, würde nie jemand von sich preisgeben.
Auch nicht die Freunde untereinander.
Ach. Hier drinnen gibt es keine Freunde.
Keine Freunde. Also das klingt schon wirklich ziemlich hart. Wir sind hier gerade mitten in Leons Krise und von der Leichtigkeit des Sommerfestes ist jetzt eigentlich gar nichts mehr zu hören. Und er kann sich niemandem anvertrauen.
Ja, er ist wahnsinnig einsam, gerade in dieser Zeit. Und diese Krise nach 8 Jahren, im 7., 8. Jahr, die ist wohl relativ typisch für LLA. Also, um das mal zu erklären, in den ersten 5 Jahren, da gibt es keine Lockerungen. Und dann danach, dann kannst du dir langsam so deine Lockerungen erarbeiten, also deine Ausführungen und Freigänge und so weiter. Und für viele beginnt dann eine positive Entwicklung, weil die eben ein Ziel haben und darauf hinarbeiten. Und so war das dann auch bei Bykowski. So, dann machst du das, dann machst du es 2 Jahre, dann machst du es 3 Jahre und dann bist du irgendwann im 7., 8. Jahr. Und da setzt dann der Frust ein und die Ernüchterung ganz oft. Also, wo die Leute sich hinsetzen und sagen, ja, wozu das Ganze eigentlich?
Ja, also, ist ja gerade mal bei der Hälfte.
Man ist bei der Hälfte, es ist irgendwie noch kein Ende in Sicht. Und die sagen, ich habe jetzt so viele Jahre das gemacht und ich darf nichts entscheiden. Alles ist fremdbestimmt. Ich darf nicht entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich esse. Ich kann mir keine Tiefkühlpizza machen, wenn ich mal Bock drauf habe. Und es ist kein Ende in Sicht. Und das macht Leon Bykowski wahnsinnig müde und sehr wütend, aber auch zugleich. Diese Hilflosigkeit, dieses Fremdbestimmte. Und er glaubt eben auch nicht, dass ihm in dieser Krise irgendjemand helfen kann, eben auch keine Therapie.
Hier drin ist man ja dann doch mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und muss selber schauen, wie man mit gewissen Sachen zurechtkommt oder klarkommt. Ne? Von außen hin, sage ich mal, tut man immer auf stark oder es geht einem nicht zu nah oder so. Ne? Aber wenn dann die Tür zu ist und man in hinter seinen vier Wänden ist, sage ich mal, ne, dann ja, denke ich mal, weint jeder oder schaut jeder ein bisschen mehr auf sich in dem Moment. Ne?
Leon Bykowski fehlen Beziehungen. Ihm fehlen Freunde, eine Partnerin. Ihm fehlt die Nähe zu seinem Sohn und er ist einsam.
Ist das das größte Problem?
Ja. Also wir müssen, also wie gesagt, ne, das ist trotzhaft, wir müssen uns ja nichts vormachen, wir sind alles Menschen, wir haben alles Bedürfnisse, also so ist es zumindest bei mir, ne? Klar fehlt mir das entweder mit meiner Partnerin oder gute Freundin oder Kumpel, wie auch immer, wo, wie gesagt, so dieses Nähe, Zuneigung, ja, normale Bedürfnisse, ne? Mein Sohn, sage ich mal, auch im Arm zu halten. Also klar, man ist hier alleine, das ist...
Leon ist frustriert. 7 Jahre lang hat er immer funktioniert, jetzt mal abgesehen von seinen Ausrutschern mit dem Kiffen. Und trotzdem hat er das Gefühl, er kann nichts erreichen.
Was soll denn jemand wie Ecke jetzt hier noch drinnen erreichen? So, meine Perspektiven sind doch jetzt eher Richtung draußen. So, jetzt soll ich hier noch 8 Jahre weiter hier sitzen, dann bin ich fast 40. Na, dann soll ich noch auf dem Arbeitsmarkt großartige Chance haben und alles so. Ich bin halt irgendwo ein Mensch, der es auch realistisch sieht. So, ey, Strafe muss alles sein, keine Frage. So. Aber irgendwann hat auch die Strafe keinen Sinn mehr.
Ende des Jahres 2023 spitzt sich die Lage dann immer weiter zu. Also Leon zieht sich von allem zurück. Also dieser Sonnenschein, den gibt es nicht mehr. Der ist total verblasst. Also er bewirbt sich auch nicht mehr fürs Theater. Der fehlt bei jedem Kochabend, bei der Adventsfeier. Der kifft immer mehr und die Drogen werden eben immer härter. Er nimmt alles, was er kriegen kann. Spice, Speed, Subutex. Und mich will er dann auch nicht mehr sehen. Also mich lässt er dann am Tor 1 der JVA abblitzen mit den Worten, die mir überbracht werden. Herr Bikowski sieht heute keinen Gesprächsbedarf.
Okay, das heißt, er hat sich wirklich völlig abgekapselt. Er ist total am Tiefpunkt angekommen und der hat wirklich keine Hoffnung mehr. Der kommt nicht mehr aus dem Bett. Er will nicht mehr aufstehen. Er will einfach nur noch in seiner Zelle bleiben. Er will niemanden sehen, mit niemandem reden und sich einfach nur noch die Birne wegballern.
Aber wie gesagt, irgendwann ist das halt ein bisschen auch zu viel für die Psyche, für den Kopf und alles sowas, ne? Und dann, ja, ist man am Punkt angelangt, ne, wo man selber nie gedacht hätte, dass man da sein wird oder stecken wird, ne?
Anfang 2024 passiert etwas. Leons Leben verändert sich. Es beginnt ein neuer Abschnitt für Leon Bikowski. Und das nicht, weil er das einfach so entscheidet, sondern das machen andere. Denn das Personal in Haus 5 beschließt, er braucht ein Timeout. So nennt das Personal das, wenn man jemanden mal rausnimmt aus dem klassischen Strafvollzug. Leon Bikowski landet in der sogenannten SOTA, der sozialtherapeutischen Anstalt.
Ich war an einem Punkt, wo ich halt nicht mehr selber konnte. Ich habe zuerst probiert, einfach nur einen Stationswechsel zu machen, weil es mir eigentlich eher nur darum ging, Tapetenwechsel oder so.
Auf dem Gelände der JVA Tegel gibt es eine der ältesten und größten sozialtherapeutischen Einrichtungen Deutschlands, die SOTA. Und hier werden Strafgefangene und in Sicherungsverwahrung untergebrachte Menschen therapiert und resozialisiert. Das ist der Ort also, an dem Leon Bikowski jetzt ist. So wie viele andere schwere Gewalt- und Sexualverbrecher eben auch. Die neue Umgebung, die tut ihm gut.
Man hat mehr Ruhe, tiefenentspannter, alles ein bisschen. Als, ja, wie gesagt, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man 6 Jahre in einem Haus ist, auf einer Station, irgendwann ist das zu viel, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Man braucht mal einen Tapetenwechsel. Man ist gerade als LLer jahrelang mit ein und dieselben Leuten. Und irgendwann, ja, spielt dann auch nicht mehr die Psyche mit. Ne?
Und um das mal kurz zu erklären. Also die SOTA ist eigentlich dafür da, dass man Schwerverbrecher wie Leon Bikowski auf das Leben nach der Haft vorbereitet, damit die draußen ein möglichst straffreies Leben führen können. Das heißt, da sind im Großen und Ganzen vor allen Dingen eben auch jüngere Männer, weil die eben noch diese Aussicht auf ein Leben da draußen haben, so wie es bei Leon Bikowski ja auch der Fall ist. Der ist ja gerade mal 30 Jahre alt. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sieht jetzt aber dieser Alltag dort aus, Katja? Also was ist dort anders als in Haft und wie geht's ihm damit?
Also im Gegensatz zum regulären Strafvollzug ist in der SOTA eben viel mehr auf Therapie ausgerichtet. Also du hast auch mehr Freizeitangebote, Therapien, gestaltende Therapie, kannst Kunst machen und Ähnliches. Also du hast viel mehr Möglichkeiten. Die Voraussetzung, dass du da bleiben darfst und dass Leon vor allen Dingen da bleiben darf, ist, dass er sich wirklich offen und bereit erklärt, eine Therapie zu machen, und zwar ernsthaft und nicht nur pflichtschuldig. Und vor allen Dingen, dass er abstinent bleibt, dass er wirklich keine Drogen mehr nimmt. Und wenn er das schafft, sich hier bewährt, dann gibt es sogar die Möglichkeit, dass er für immer bleiben darf und von da aus dann langsam den Weg in die Freiheit geht, was natürlich noch etliche Jahre dauern wird. Und durch diese Aussicht, da schöpft er neue Hoffnung.
Naja, wie gesagt, Ziele sind jetzt für mich wirklich jetzt erstmal, wie gesagt, weiter abstinent zu sein und dann hier in eine SOTA aufgenommen zu werden. So, das sind jetzt erstmal meine Hauptziele und um nichts anderes, sage ich mal, mache ich mir gerade Gedanken oder sonst irgendwas, weil das ist das, sage ich mal, was jetzt am wichtigsten erstmal ist. Und alles, was danach kommt, ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Dafür bin ich halt auch selber verantwortlich.
Es ist Ende Mai 2024. Seit fast einem halben Jahr ist Leon Bikowski nun in der SOTA, um sich von seiner persönlichen Krise zu erholen. Und er will wirklich gern hier bleiben. Katja trifft ihn im sogenannten Gemeinschaftssprecher oder auch Liebeszelle genannt. Warum trefft ihr euch ausgerechnet hier? Und kannst du mir mal ein bisschen genauer erklären, wie ich mir so eine Liebeszelle vorstellen kann?
Warum wir uns ausgerechnet hier treffen? Na, der Raum ist frei und wir können hier in Ruhe reden. Das ist der Raum, in dem einmal im Monat Ehepaare oder Familien eben einige Stunden miteinander verbringen können. Das ist Ein großer Raum, musst du dir so vorstellen, da ist ein Esstisch, es gibt eine Couch-Ecke, dann so eine uralte Kochplatte mit zwei Feldern drauf. An der Wand hängt ein Fernseher, es gibt auch eine Spielecke für die Kinder und dann gibt es so einen abgetrennten Raum mit einer Matratze mit blauem Plastik überzogen und daneben liegen dann die Kondome.
Sehr einladend.
Ja, wirklich nicht romantisch. Und wer dieses Schlafzimmer wirklich dann auch benutzen will, dann muss der Gefangene also sein eigenes Bettzeug oben zusammenknüllen und mit drunter tragen, damit sie dann nicht auf diesem blauen Plastik liegen müssen.
Und du triffst also Leon eben in dieser Liebeszelle im Mai 2024. Er ist jetzt also schon ein Weilchen da und wie... Ist es jetzt für dich so, ihn zu treffen? Was macht da für einen Eindruck auf dich?
Er wirkt auf mich wirklich verändert. Also die Körpersprache ist schon ganz anders. So dieses Stuhlgefläze und dieses breitbeinige, breitarmige, dieses Dozieren, das ist fast verschwunden. Also es taucht immer mal wieder auf, aber viel weniger. Er lacht auch seltener. Aber wenn er lacht, dann klingt es irgendwie ehrlicher und nicht so aufgesetzt. Und er wirkt nachdenklicher und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass wenn er mit mir redet, auch authentischer ist. Und da scheint jetzt auf einmal bei ihm auch sowas wie ein kleiner Romantiker durch. Also ich unterhalte mich dann mit ihm über diese Liebeszelle und frage ihn, ob er sich vorstellen könnte, hier auch mal eine Freundin zu treffen oder zu empfangen. Und da sagt er, nee, also er kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, eine Freundin, bevor er rauskommt, überhaupt noch zu haben, weil das habe für ihn nichts mit Liebe zu tun, einmal im Monat Sex. Und für ihn ist Liebe Nähe, Kuscheln, Alltag. Und das kann er nicht haben, solange er im Knast sitzt. Und dann sagt er, lieber gar nicht, bis er rauskommt. Das sagt er ganz cool. Und auch sonst habe ich so das Gefühl, dass dieses ewig Aufschneiderische, was mich so immer irritiert hat, dass dieses ständige Abwerten, dass es irgendwie verschwunden ist.
Ich habe für mich gemerkt, ich bin hier definitiv wieder zu mir gekommen, ruhiger geworden, Abstinenz geworden. Klar habe ich die ersten 1-2 Monate ja auch noch konsumiert, ne, sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich auch kein Geheimnis drum. So, aber jetzt habe ich die Chance, sage ich mal, hier zu bleiben. Aber wie gesagt, für mich zählt es jetzt auch hier eine Sorte aufgenommen zu werden, nach vorne zu schauen. Wie gesagt, die restlichen 8 Jahre, die irgendwo dann doch Verschwendung oder vergeudet war, hinter mir zu lassen, sage ich mal, und hier, sage ich mal, einen Neustart zu machen. Ne? Das ist, wie gesagt, ich bin ja kein Schlechter oder sonst irgendwas. Ne? Ich weiß, was ich gemacht habe, mir ist mein Fehler bewusst und alles sowas, das kann man auch nicht schönreden. Ne?
Und trotz allem, also das ist genau so ein Moment, wo ich mich frage, wem erzählt er das jetzt? Also erzählt er das wirklich mir, weil er das ehrlich meint? Oder will er damit vielleicht auch das JVA-Personal erfreuen, also seine Chancen für die SOTA erhöhen? Er gibt ja zu, in der ersten Zeit SOTA, da hat er noch konsumiert. Jetzt behauptet er, er sei clean.
Glaubst du, das ist stabil? Also schafft er das auch dabei zu bleiben?
Keine Ahnung. Also er bleibt ja ein Drogenabhängiger. Er ist ein Drogenabhängiger und er bleibt es auch. Und natürlich kann der nächste Rückfall ihn in eine noch viel tiefere Krise stürzen. Aber andererseits, vielleicht ist die SOTA ja wirklich die Rettung für ihn, weil er hier ja unbedingt bleiben will. Und das geht eben nur, wenn er clean bleibt und sich therapieren lässt.
Die Entwicklungen, die Menschen im Gefängnis nehmen, sind nicht geradeaus oder linear nach oben oder nach unten, sondern das ist wie das Leben draußen eben auch. Es geht mal rauf und es geht auch mal runter. Also Katja, was würdest du sagen? Hat Leon Bykowski das verflixte 8. Knastjahr überstanden? Hat er es aus seiner Krise rausgeschafft?
Ich würde sagen, ja. Also es ist nicht das Ende seiner Reise, aber er hat es aus dem tiefen Loch erstmal rausgeschafft.
Ich habe mich klar zum Positiven entwickelt, alles, aber ich bin trotzdem noch der geblieben, der ich bin. Du hast nichts an deinem Humor verloren, nichts an deinem Charme, sei es egal an irgendwas. Ich habe mir das alles beibehalten und das ist doch eher auf das, was drauf ankommt. Nicht das, was der Knast aus mir machen wird, sondern eher das, was ich mir durch den Knast beibehalten kann. So, und das ist eher, und das ist das Schwierige. Trotzdem, was ich gemacht habe, weiterhin schaffen, mir meine Lebensfreude beizubehalten und sowas.
Bykowski kann seiner tiefen Krise sogar etwas abgewinnen.
Aber vielleicht, wie soll ich Ihnen das einfach funktionieren? Ne? Vielleicht muss man auch erstmal so weit sinken und sich ich will jetzt nicht sagen, dass der Knast mich irgendwie gebrochen hat oder sonst irgendwas, ne? Weil der Knast hat mich in dem Sinne einfach runtergerockt. Psychisch, mental, als auch physisch, ne? Das ist. Und ja, das ist. Man kann sich halt nur irgendwie rausboxen. Aber ich bin hier drin ja auch erwachsen geworden. Ich bin hier drin gereift. Dies, das, jenes, ne? Das ist ja auch, wo ich jetzt sage, so. Vielleicht habe ich das auch für mich, für mein weiteres Leben, sage ich mal, was jetzt eigentlich nur noch besser werden kann, auch gebraucht.
Leon Bykowski hat sich in der Sota wieder gefangen und er hat jetzt neue Ziele. Er will zum Grab seines Vaters, er will sich entschuldigen, er will, dass beide mit diesem Kapitel abschließen, dass sein Vater in Frieden ruhen kann und er dieses dunkle Kapitel abschließen kann. Er will ihm etwas mitbringen, was sein Vater gemocht hat, eine Flasche Whisky, Zigaretten, ihm das aufs Grab legen. Er ist noch lange nicht am Ende des Weges, aber er blickt wieder mit Hoffnung in die Zukunft.
Das Leben hat noch eine Hälfte, sage ich mal, für mich bereit. Ne? Jetzt geht es halt darum, dafür alles zu tun, ne? Um den Weg nach draußen hin, sage ich mal, so einfach wie möglich zu gestalten. Ne? Wird noch spaßig werden.
Eigentlich könnte man doch jetzt sagen, hey, alles super gelaufen bei Leon Bykowski, das ist doch genauso, wie man sich das wünscht. Jemand, der sich mit seinen Taten auseinandersetzt und dann auch zu dem Schluss kommt, ich habe da noch was wieder gut zu machen. Ich will zurückgehen an das Grab meines Vaters, den Menschen, den ich umgebracht habe. Und gleichzeitig beschleicht mich da auch sowas von, ist das wirklich Reue? Oder ist das vielleicht auch was von, ja, eigenes Gewissen beruhigen?
Ja, es ist natürlich sehr leicht, sich bei einem toten Menschen zu entschuldigen. Andererseits hat er aber auch mehr vor. Er will zu seinen Geschwistern gehen und sich bei ihnen erklären. Will ihnen erklären, was damals passiert ist, was ihn getrieben hat. Weil er sagt, er hat ja nicht nur seinen Vater getötet, sondern er hat auch seinen Geschwistern den Vater genommen. Und er will auch irgendwann seinem Sohn sich erklären. Will ihm erklären, wie es dazu gekommen ist, dass er den Großvater getötet hat. Und er sagt, er geht damit das Risiko ein, dass sein Sohn ihn verstößt. Aber das alles will er tun. Ob er es wirklich tut, wissen wir heute natürlich nicht.
Zu diesem Zeitpunkt können wir sagen, Leon hat an sich gearbeitet. Auf ihn wartet noch ein Leben draußen. Aber bei Ludwig Kubisch ist das anders. Er ist alt und nicht willens, seine Taten aufzuarbeiten. Aber auch er hat Sehnsucht nach draußen. Gibt es für so jemanden auch einen Weg, ein Leben in Freiheit zu führen? Das hört ihr in der nächsten Folge. Ich will hier raus. Wenn euch gefallen hat, was ihr in dieser Folge gehört habt, dann abonniert unseren Podcast, lasst uns gerne eine gute Bewertung da oder empfehlt ihn weiter. Mehr Reportagen, Hintergründe und Interviews zum Leben im Knast findet ihr auch auf tagesspiegel.de/untermördern. Untermördern, Leben im Gefängnis, ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse, Storycoach Adrian Breda, Executive Producer RBB Jens Jarisch. Executive Producer Tagesspiegel Sydney Gennies. Produktion und Sounddesign Michael Biol und Falk Andreas. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die JVA Tegel, den MitarbeiterInnen und den Insassen, die sich über anderthalb Jahre haben begleiten lassen und so diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke. Bis zum nächsten Mal.